Wir haben den Bruder Stefan Kreier aus der Versammlung Spandau Ost eingeladen und er wird uns mit dem Thema dienen: Teilen wir Gottes Ansicht über das Leben?
Wenn wir mal ganz ruhig sind, vielleicht nicht gerade jetzt, aber wenn wir zu Hause sind, dann können wir es hören. Bumm, bumm, bumm. Unser Herz, es schlägt rund um die Uhr, ohne müde zu werden. Wenn wir atmen, atmen wir ein, atmen wir aus. Wenn wir etwas essen, wird es automatisch verdaut. Bewusst darüber nachdenken müssen wir nicht. Es funktioniert einfach so. Und es ist auch gut, dass es so ist, denn wenn es nicht funktioniert, dann geht es uns schlecht. Dann merken wir, dass es Probleme gibt. Aber es funktioniert alles und es gehört alles zu dem Geschenk, was wir Leben nennen. Und wir wollen jetzt einmal nur drei kleine Dinge betrachten, die während der Empfängnis bis zur Geburt eines Menschen ablaufen, die dafür nötig sind, dass Leben überhaupt existieren kann. Der erste Punkt ist eine Schutzfunktion des Körpers. In der Regel ist es so, dass der Körper Fremdgewebe abstößt. Das tut er, damit er sich schützt vor Eindringlichen, um nicht krank zu werden. Die einzige Ausnahme, die gemacht wird, ist die befruchtete Eizelle. Die Gebärmutter stößt sie nicht ab, sondern hegt und pflegt sie und ernährt sie, sodass das Leben entstehen kann. Diese besondere Ausnahme ermöglicht das Leben erst. Ohne wäre Leben unmöglich. Nach etwa 4 Monaten, wenn der Fötus die Hand nimmt und sie in den Mund steckt und anfängt am Daumen zu nuckeln, warum macht er denn das? Würde er das nicht tun, könnte er nicht die Muskeln trainieren, die es ihm erst ermöglichen, an der Brust der Mutter zu saugen. Wenn er das nicht kann, ist das Leben unmöglich. Bei der Geburt selber ziehen sich 2 Blutgefäße zusammen. Einerseits ein großes Blutgefäß, was das Blut an der Lunge vorbeileitet, und zweitens das Loch im Herzen zieht sich automatisch zusammen, das Herz fängt an zu pumpen, das Blut geht durch die Lunge, das Kind fängt an zu atmen, das Leben kann sich selbst erhalten. Würde das nicht geschehen, wäre das Leben unmöglich. 3 Kleinigkeiten oder auch große Sachen und wie viel mehr passiert während der Entwicklung eines Kindes, während des ganzen Lebens eines Menschen, wenn wir darauf eingehen, das Atmungssystem, das Kreislaufsystem, der Verdauungsapparat, der Stoffwechsel, diese ganzen Dinge umfassen so viel, dass wir fasziniert davor stehen und sagen, das ist fantastisch. Das ist das Geschenk, was wir bekommen haben. Und ein ganzes Leben lang mit einer Präzision, die man sich nicht vorstellen kann, funktioniert es. Wie kam das Leben aber ins Dasein? In der Bibel, dem Wort Gottes, ist es aufgeschrieben. Und die Schöpfungsgeschichte fängt ganz einfach an. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 sagt, im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Und in den weiteren Versen lesen wir auch, wie das Leben ins Dasein kam. Und wir wollen das einmal zusammen tun und ich möchte euch bitten, die Bibel mit mir zusammen aufzuschlagen, denn wir wollen heute einige Verse aus Gottes Wort der Bibel lesen. Und wir beginnen 1. Mose Kapitel 1, Vers 20, Vers 24 und im Kapitel 2, der Vers 7. Dort wird aufgeschrieben, wie das Leben auf der Erde ins Dasein gekommen ist, was also geschehen ist, damit Leben existiert. 1. Mose Kapitel 1, Vers 20: Und Gott sprach weiter: Die Wasser sollen ein Gewimmel lebender Seelen hervorwimmeln. Und fliegende Geschöpfe mögen an der Vorderseite der Ausdehnung der Himmel über der Erde fliegen. Vers 24. Und Gott sprach weiter: Die Erde bringe lebende Seelen nach ihren Arten hervor, Haustiere und sich regende Tiere und wildlebende Tiere der Erde nach ihrer Art. Und so wurde es. Kapitel 2, der Vers 7. Und Jehova Gott ging daran, den Menschen aus Staub vom Erdboden zu bilden und in seine Nase den Odem des Lebens zu blasen. Und der Mensch wurde eine lebende Seele. Das Leben ist ein Geschenk von Gott. Er hat das Leben ins Dasein gebracht. Und das ist jetzt nicht so ein Geschenk wie ein Blumenstrauß, sondern etwas sehr Wertvolles, etwas Kostbares. Also ein Geschenk vor unvorstellbarer Kostbarkeit. Wie würden wir mit so einem Geschenk umgehen? Na, sicherlich würden wir es beschützen, behüten, darauf aufpassen, dass nichts kaputt geht. Es möglichst so betrachten, dass es immer ganz bleibt, dass da nichts rankommt. Und wir würden auch darauf aufpassen, dass kein anderer etwas daran kaputt macht. So betrachtet der Schöpfer, Gott, Jehova, das Leben. Das Leben, was er uns geschenkt hat, hat er aber nicht einfach nur so gemacht, so nach dem Motto, hier hast du, mach mal. Sondern er hat auch gesagt, er möchte, dass wir das Leben sinnvoll benutzen. Er stellt also gewisse Ansprüche an uns. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie betrachtet er das Leben an sich? Und das Wort Gottes, die Bibel, spricht davon, dass er das Leben als heilig betrachtet, als etwas Besonderes, eine Kostbarkeit, so wie ein sehr kostbares Geschenk. Und so sollten wir das Leben auch betrachten. Er hat das Leben auch nicht einfach so erschaffen. Wir lesen im 1. Mose Kapitel 1 den Vers 28 zusammen. Dort sehen wir, was Gott mit diesem Geschenk des Lebens an die Menschen vorhatte. 1. Mose 1, Vers 28 heißt es: Auch segnete Gott sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und werdet viele und füllt die Erde und unterwerft sie euch und haltet euch die Fische des Meeres und die fliegenden Geschöpfe der Himmel untertan und jedes lebende Geschöpf, das sich auf der Erde regt. Der Vorsatz Gottes ist also, dass die ganze Erde mit Menschen gefüllt ist, die ihn anbeten, die sich die Erde untertan halten, die also ein Leben haben, was glücklich und zufrieden macht. Adam und Eva, so hießen die ersten Menschen, hatten also dieses Geschenk bekommen, ein vollkommenes, einwandfreies Leben, was wunderbar war. Aber sie haben sich dagegen entschieden, den Geboten Gottes zu folgen. Sie haben also bewusst gesündigt, also sind von dem vorgeschlagenen Weg Gottes abgegangen. Und diese Sünde, die führte zu einer Disharmonie. Und es war wie ein Spalt, der zwischen den Menschen und ihrem Schöpfer entstand. Und diese Sünde, diese Disharmonie, zeigte sich auch sofort in dem, was geschah. Denn sie bedeckten ihren von Gott gemachten Körper und versteckten sich vor ihm. Es war also ein Wandel in ihrem Denken geschehen, der sie veranlasste, ein Gefühl der Schuld und der Scham zu entwickeln und nach außen zu tragen. Das also ihnen mitgegebene Gewissen hat sie angeklagt. Wozu führte diese Sünde? Schlagen wir einmal Römer Kapitel 5, den Vers 12 auf. In diesem Vers wird uns gezeigt, was für Folgen die Sünde von Adam und Eva für alle Menschen hatte. Römer Kapitel 5, der Vers 12. Dort lesen wir: Darum, so wie durch einen Menschen, Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und sich so der Tod zu allen Menschen verbreitet hat, weil sie alle gesündigt hatten. Adam und Eva war angekündigt worden, dass sie für die Sünde sterben würden. Der Tod war ihnen also bewusst gesagt worden, wenn sie sündigen, würden sie sterben. Und da sie bis zu dem Zeitpunkt keine Nachkommen hatten, sondern erst nach dem Sündenfall, konnten sie auch nur unvollkommenes, sterbliches Leben mit dem Ziel des Todes an ihre Nachkommen weitergeben. Welche Folgen hatte das? Nun, Kain, der erste Mensch, der geboren wurde, ermordet Abel. Damit war Kain der erste Mörder der Geschichte. Und das nur kurze Zeit, nachdem die Menschen gesündigt hatten. Und die Folgen danach wurden immer schlimmer. Es ging so weit, dass von Nimrod zum Beispiel gesagt wurde, dass er ein gewaltiger Jäger wurde. Und dieses Jagen bezog sich nicht unbedingt auf das Jagen von Tieren, sondern das Jagen von Menschen. Es wurden also Kriege geführt, die das Ziel hatten, Menschen zu töten. Und im Laufe der Zeit wurde diese Disharmonie, dieser Widerspruch zwischen den Menschen und dem Schöpfer immer größer, sodass die Menschen letztendlich sogar Kriege im Namen Gottes geführt haben und Menschen getötet haben mit dem Gedanken dahinter, wir erweisen Gott eine Ehre. Und das ist wirklich diese Disharmonie. Und auch heutzutage ist das zu sehen. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 wird die heutige Zeit so beschrieben. Und wir können sehen, jeden Tag, wenn wir in die Umgegend gucken, wenn wir uns die Nachrichten anschauen, wenn wir mit den Menschen Umgang haben auf der Arbeit, in der Schule oder im täglichen Leben, dass die Gewaltbereitschaft zunimmt, die Aggressivität, dass der Egoismus und die Egomanie immer mehr zunehmen und sich daran eigentlich zeigt, wie sehr sich diese Sünde auf die Menschen ausgewirkt hat. Wenn wir diese Zustände betrachten, stellt sich natürlich die Frage, wie können wir denn heute zeigen, dass wir Gottes Ansicht uns zu eigen machen und sie auch ausleben? Und wir wollen heute dazu ein paar Bibeltexte lesen, die uns einerseits zeigen in der Theorie, wie es möglich ist, und wir wollen Beispiele dafür betrachten, wie es in der Praxis möglich ist, es umzusetzen. Und wir wollen einmal beginnen mit Römer Kapitel 7, Vers 24. In diesem Vers wird uns erstmal vor Augen geführt, was denn unser momentaner Stand ist. Also, wie muss ich mich selbst betrachten? Was ist mein Stand der Dinge? Und es hört sich natürlich im ersten Moment ganz schön hart an. Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von dem Leib, der diesem Tod verfallen ist? Wir können nichts gegen die Sünde tun. Wenn wir geboren werden, gehen wir momentan unaufhaltsam dem Tod entgegen. Und das müssen wir einsehen. Es ist einfach so. Wir haben Unvollkommenheit und Tod geerbt und wir können sie nicht einfach so wegwerfen. Es ist uns vererbt worden. Wir sind dem Tod verfallen. Epheser Kapitel 4, Vers 22 bis 24 gibt uns aber eine Zuversicht, eine kleine Hoffnung. Und im ersten Teil, im Vers 22, wird gezeigt, dass sich dieser Leib, der dem Tod verfallen ist, auch auf die Geisteshaltung, auf unsere geistige Gesinnung bezieht. Und wir lesen hier Epheser 4, Vers 22 bis 24, dass ihr die alte Persönlichkeit ablegen sollt, die eurem früheren Wandel entspricht und die gemäß ihren trügerischen Begierden verdorben wird, dass ihr aber erneuert werden sollt in der Kraft, die euren Sinn antreibt und die neue Persönlichkeit anziehen sollt, die nach Gottes Willen in wahrer Gerechtigkeit und Loyalität geschaffen worden ist. Also unser momentaner Zustand ist, wir sind sündig, unvollkommen, wir haben eine alte Persönlichkeit, auch im Denken, im Handeln, im Geistigen. Gott möchte aber, wie es der Vers 24 sagt, dass wir eine neue Persönlichkeit anziehen. Ja, warum möchte er das denn? Wir hatten vorhin gesagt, er sieht das Leben als heilig an, als etwas Besonderes. Und wenn wir jetzt ein paar Seiten wieder zurückblättern, in Römer Kapitel 6, den Vers 23, dort wird uns der Wunsch Gottes einmal deutlich vor Augen geführt. Also er möchte, dass wir diese neue Persönlichkeit anziehen, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir lesen hier Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gabe aber, die Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Gott möchte also, dass wir ewiges Leben bekommen. Also von der Unvollkommenheit befreit werden, um wieder leben zu können, so wie Adam und Eva damals leben konnten. Und was hat er dafür getan? Er hat den Menschen das Kostbarste gegeben, was er hatte, seinen Sohn. Haben wir schon einmal bewusst darüber nachgedacht, welchen Schmerz es ihm bereitet haben muss, seinen geliebten Sohn auf die Erde zu senden, zu sehen, wie er leidet und dann noch mit anzusehen, wie er stirbt? Wenn wir uns bewusst darüber einmal Gedanken machen, dann wissen wir auch, wie kostbar das Leben für ihn ist, dass er für das Leben auf der Erde seinen einzig gezeugten Sohn gab, weil er das Leben als so wertvoll betrachtet. Und weil das so ist, hat er auch gesagt, er möchte nicht einfach, dass wir unser Leben so vor uns dahin leben, sondern er gibt uns einen gewissen Rat, eine Anleitung, eine Wegführung. Und er sagt auch, wie wir es ausführen sollen. Und da fragt man sich natürlich, na, ich habe doch einen freien Willen, warum sollte ich mich denn daran halten? Schlagen wir einmal Offenbarung Kapitel 4, den Vers 11 auf. Hier finden wir die Begründung dafür, warum der Schöpfer Jehova das Recht hat, Maßstäbe für das Leben festzulegen. Offenbarung Kapitel 4, der Vers 11. Dort lesen wir: Du bist würdig, Jehova, ja du, unser Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu empfangen, weil du alle Dinge erschaffen hast und deines Willens wegen existierten sie und wurden sie erschaffen. Er ist der Schöpfer, er ist der Lebengeber. Ohne ihn könnten wir nicht leben. Das ist auch ein Punkt, den wir einsehen müssen. Wir sind nicht am Leben, weil das Leben sich irgendwie entwickelt hat. Er hat das Leben geschenkt. Und mit diesem Geschenk hat er auch einen gewissen Maßstab für das Leben festgelegt. Und bewusst oder unbewusst halten wir uns ja an Maßstäbe und freuen uns, dass es diese Maßstäbe gibt. Ihr seid nicht umgefallen. Das heißt, euer Herz schlägt, ihr habt geatmet, vielleicht verdaut ihr gerade euer Frühstück. Bewusst darüber nachgedacht habt ihr nicht. Warum nicht? Wir verlassen uns darauf, dass es funktioniert. Das sind die Maßstäbe, auf die wir uns verlassen. Genauso wie wir uns auf die Naturgesetze verlassen. Die Erde dreht sich, morgens scheint die Sonne, abends geht sie wieder unter. Die Schwerkraft, wir springen nicht einfach vom Hochhaus. Warum nicht? Weil wir wissen, wir kommen unten an. Es ist ein Naturgesetz, über das wir nicht bewusst nachdenken, aber auf das wir uns verlassen. Genauso wie die ganzen physikalischen anderen Gesetze, auch was den Körper betrifft. Wir verlassen uns darauf. Und genauso sollte es mit der moralischen Anleitung sein. Es ist heutzutage nicht gern gesehen, davon zu sprechen, dass man ein moralisches Niveau zu halten hat. Und man versucht es gerne zu umgehen oder auch einfach zu ignorieren. Und anscheinend geht es ja auch eine Zeit lang gut. Aber früher oder später wird man die Folgen dafür tragen müssen. Und das betrifft auch andere Lebensbereiche. Nehmen wir zum Beispiel unsere Freizeitgestaltung. Ich lese mal ein Zitat einer Tageszeitung vor. Dort heißt es: Extremsportarten üben auf immer mehr Menschen eine große Faszination aus. Ob Bungee-Jumping, Freeclimbing, Paragliding oder Canyoning. Gesucht wird vor allem Spaß. Kein alltäglicher Spaß, sondern der Spaß, sich an den Grenzen des Machbaren zu bewegen. Die Risiken dabei stören nicht. Im Gegenteil, sie bringen den Thrill. Worum geht's? Um diesen Adrenalinkick. Manche Menschen sagen ja, dass ich erst an der Grenze zwischen Leben und Tod stehen muss, um dann sagen zu können, oh, ein Glück, ich bin ja noch lebendig. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, es ist ja gerade aktuell diese Woche, auch letzte Woche, dass das sogenannte Flatlinen, also sich so lange die Luft abzudrücken, bis man fast tot ist, zusammenbricht, um dann wieder zum Leben zu kommen, eine Spielart, es wird wirklich als Spiel bezeichnet, unter Jugendlichen ist. Und aus der Nachbarversammlung wissen wir, dass eine Mutter, die als Sozialpädagogin in einer Schule tätig ist, gerade einen Fall in der Schule hatte, wo das leider zu weit ging. Also der Junge ist dann gestorben. Aber es ist nichts, was irgendwo weit weg ist. Es ist direkt vor unserer Tür. Und es ist eben dieser Thrill, sich genau bis an die Grenze zu bewegen, um dann wieder zurückzukommen. Aber es ist doch widersinnig. Wenn ich tot bin, was habe ich denn davon gehabt? Also dieser Adrenalinkick ist nichts im Vergleich dazu, das Leben bewusst zu führen, bewusst zu genießen. Und diese Einstellung müssen wir entwickeln. Können wir auch entwickeln. Wie sieht es aus mit einem guten Essen? Da freuen wir uns sicherlich drüber. Jetzt ist es vielleicht kalt draußen, aber auch wenn es kalt ist und dann die Sonnenstrahlen durchkommen und uns wärmen, freuen wir uns da nicht am Leben sein zu können? Sicherlich. Und das ist das, was der Schöpfer Jehova möchte. Er möchte, dass wir uns des Lebens freuen. Er hat uns das Leben geschenkt, damit wir dieses Leben genießen können. Und das sollten wir auch tun. Psalm 139, Vers 16 wollen wir einmal gemeinsam aufschlagen. Da geht es so um einen anderen Punkt, der heute in der Welt missschätzig betrachtet wird. Dort gibt es große Diskussionen darum, wie das denn zu berücksichtigen ist. Psalm 139, Vers 16. Dort heißt es: Deine Augen sahen sogar den Embryo von mir, und in dein Buch waren alle seine Teile eingeschrieben, hinsichtlich der Tage, da sie gebildet wurden und unter ihnen noch nicht einer da war. Ab wann ist das Leben denn existent? Die Bibel spricht davon, dass ab dem Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle das Leben existent ist. In der Welt ist Abtreibung üblich. Und aktuelle Schätzungen, sage ich jetzt mal dazu, sprechen davon, dass es zwischen 100 und 200 Millionen Abtreibungen jährlich gibt. Offizielle Zahlen sprechen davon 70 Millionen. Und selbst das würde bedeuten, dass ein Land wie Italien, die Türkei oder Frankreich ausgelöscht werden. Jedes Jahr. Es gibt Diskussionen darüber, wie legal das ist. Wer das entscheiden darf. Bis zu welchem Monat man abtreiben darf. Die Bibel sagt ganz klar, dass das ungeborene Leben für Jehova existent und heilig ist. Und diese Ansicht müssen wir uns zu eigen machen. Und wir dürfen nicht in diese Diskussion verfallen, ab welchem Zeitpunkt denn das Leben erst existiert. Das Leben, spricht die Bibel davon, existiert. Und im Gesetz Mose wurde darauf auch Bezug genommen, zum Beispiel 2. Mose 21, Vers 22 und 23 spricht davon, dass selbst für das ungeborene Leben das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn galt. Also da wurde kein Unterschied gemacht zwischen einem erwachsenen Menschen und einem ungeborenen Leben. Ja, wie sollten wir das Leben nutzen? In Matthäus Kapitel 28, Vers 19 und 20 gab Jesus uns einen Auftrag und diesen hatte er von seinem Vater empfangen. Und dieser Auftrag beinhaltet, zu Menschen zu gehen und ihnen genau das zu erzählen. Ihnen zu zeigen, was ist das Leben, wie betrachtet der Schöpfer es und welches Ziel hat er, welche Hoffnung gibt er uns Menschen. Denn momentan, haben wir ja gehört, sind wir unvollkommen. Aber er gibt uns die Hoffnung, wieder vollkommen werden zu können, also ein ewiges Leben zu führen. Und das ist ein Punkt, den wir auch heutzutage berücksichtigen sollten. Das waren jetzt 6 Punkte, die wir zusammen besprochen haben. Ich möchte sie noch einmal kurz wiederholen, um sie in Erinnerung zu rufen, was so dieses bewusste Leben, die Lebensführung beinhaltet. Der erste Punkt war, wir müssen einsehen und anerkennen, dass wir die Auswirkungen der Sünde nicht rückgängig machen können. Der zweite Punkt, Jehova, der Schöpfer, sieht das Leben als heilig an, als etwas so Besonderes und Kostbares, dass er seinen Sohn als ein Lösegeld gegeben hat, damit die Menschen von der Unvollkommenheit und der Sünde befreit werden können. Der dritte Punkt war, Jehova ist der Quell des Lebens und deshalb hat er das Recht, Maßstäbe festzulegen. Und wenn wir uns an diese Maßstäbe halten, wird es für uns zum Guten sein. Das schließt auch unsere Lebensführung ein, wie der vierte Punkt sagte, dass wir bewusst darauf achten, nicht Blutschuld auf uns zu laden. Einerseits eigene, aber auch möglicherweise andere Blutschuld, indem wir vielleicht uns rücksichtslos im Straßenverkehr bewegen oder auch bei bestimmten Dingen nicht darauf achten. Der fünfte Punkt, wir müssen die vorherrschende Meinung zur Abtreibung meiden, bewusst ablehnen. Und der sechste Punkt, er hat uns eine Aufgabe gegeben und um diese ausfüllen zu können, müssen wir uns gewissenhaft an die Anleitung seiner Organisation halten, die er eingesetzt hat, damit diese Aufgabe weltweit erfolgt werden kann. Welcher Nutzen ist denn für uns damit verbunden? Warum soll ich denn das tun? Die anderen Menschen leben doch auch. Nun, es gibt 2 Punkte, die sich schon direkt für uns ergeben. Der erste Punkt ist, wir haben heutzutage eine Hoffnung, einen Sinn im Leben. Wir können anderen Menschen diesen Sinn vermitteln. Wir haben gleichzeitig aber auch innere Ruhe und Frieden, da wir wissen, dass die Umstände, die auf der Welt herrschen, nicht so weiter bestehen bleiben. Aber die Bibel spricht noch von viel mehr. Zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 28 spricht sie davon, dass eine Wiederherstellung erfolgen wird. Und eine Wiederherstellung in dem Sinne, dass die Zustände auf der Erde, der Zustand der Menschen so ist, wie er zu Anfang der Menschheitsgeschichte war, als Adam und Eva auf der Erde geschaffen wurden. Dann wird sich auch das erfüllt haben, was wir in 1. Mose 1, Vers 28 gelesen haben, dass die ganze Erde von Menschen gefüllt sein wird, die sich die Erde untertan gemacht hat und die Möglichkeit haben, einmal für immer auf dieser Erde leben zu können. Und in Römer 5, Vers 12 hatten wir vorhin gelesen, dass die Sünde an die Menschen vererbt wurde. Diese Vererbung wird dann beseitigt sein. Die Menschen können also dann vollkommenes Leben an ihre Nachkommen weitergeben. Und solange wir dann uns an Gottes Anleitung halten, solange wir zeigen, dass wir das Leben so betrachten wie er, solange haben wir auch die Möglichkeit, auf dieser Erde zu leben. Und die Bibel spricht dann von einem Buch des Lebens, in das wir eingeschrieben werden können. Und dieses Buch des Lebens bedeutet eine im gewissen Sinne Zusicherung, dass dieses ewige Leben uns dann aufbehalten ist. Natürlich nur so lange, wie wir uns an Gottes Anleitung halten. Denn wenn wir wie Adam bewusst sündigen, kann uns dieses Leben auch wieder weggenommen werden. Die Bibel zeigt also, dass Gott das Leben als heilig betrachtet, als etwas Besonderes. Im Gesetz Mose und auch in den anderen Schriften wird immer wieder darauf Bezug genommen, dass nicht nur das menschliche Leben heilig ist, dass auch das tierische Leben heilig ist. Er hat Gesetz zum Schutz von Leben erlassen und er gibt uns eine moralische Anleitung für das Leben. Was sollten wir jetzt tun, heute, in dieser Minute? Wir können uns bewusst dem Schöpfer zuwenden. Wir können bewusst uns machen, dass er das Leben geschaffen hat. Wir können uns bewusst machen, welches Geschenk er uns damit gegeben hat. Und wenn wir uns diese Dinge bewusst machen, dann sind wir in der Phase, wo wir dann sagen, ja, gib mir deine Anleitung. Und wo bekommen wir die Anleitung? Natürlich in Gottes Wort der Bibel. Johannes 17, Vers 3 spricht davon, dass wir Erkenntnis bekommen können, die uns dazu hilft, diese Anleitung im Leben umzusetzen. Das bedeutet, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen, betrachten, sie wirklich intensiv lesen, damit wir auch sehen, wie ist er früher mit den Menschen umgegangen. Und so können wir auch Beispiele für unser heutiges Leben leben. Schlagen wir noch einmal 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 auf. Denn natürlich müssen wir auch auf eine Warnung aufmerksam machen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 gibt uns eine Warnung. Denn wir möchten nicht unrealistisch sein und die Augen vor Problemen dieser Welt verschließen. Wir leben in dieser Welt. Und 1. Johannes 2, Vers 15 spricht, liebt nicht die Welt, noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ja, was ist denn die Welt? Nun, die Welt, das sind die Dinge, die uns umgeben. Alles, womit wir täglich zu tun haben. Jeder Einfluss, dem wir ausgesetzt sind, sei es durch Nachrichten, durch Werbung, durch Fernsehen, durch Radioinformationen, durch unsere Arbeitskollegen, durch Schulkameraden, durch unsere Nachbarn, das gehört alles zur Welt. Und die Welt, wie in anderen Versen und in weiteren Versen hier gesagt wird, liegt in der Macht des Teufels, des Widersachers Gottes. Und er möchte nicht, dass die Menschen seinen Willen tun, sondern er möchte, dass die Menschen egoistisch sind, sich selbst ihr Leben verwirklichen, ihr Leben erfüllen. Und so ist es ein täglicher Kampf, die Ansicht Gottes zu wissen und umzusetzen. Und im gewissen Sinne haben wir es damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, deren Luft wir einatmen. Und die Luft ist verschmutzt, verdreckt. Wir müssen also uns einen Filter vorsetzen. Ein Filter, der schlechte Luft ausfiltert, sodass wir gucken können, was ist denn gut, was ist die Ansicht Gottes. So ein Filter setzt sich aber auch zu. Und wo können wir ihn denn sauber machen? Einerseits durch das Gebet, durch das Bibellesen, aber auch, indem wir in die Zusammenkünfte des Volkes Gottes kommen. Denn hier wird gute Luft gegeben. Hier wird gereinigte Luft angeboten. Hier haben wir gute Freunde, Unterstützung, Ermunterung. Hier haben wir ein Reinigungsgerät für unseren Filter. Wir können ihn ausklopfen und wir können wieder weiter in dieser Welt leben, aber darauf achten, dass wir unser Gewissen immer wieder rein erhalten. Und dann ist es uns möglich, auch das zu tun, was in 5. Mose 30, Vers 19 und 20 gesagt wird, nämlich unser Leben so zu leben, dass wir Gottes Willen tun, dass wir bewusst das Leben wählen, indem wir uns in unserem Leben ihm hingeben, indem wir ihm versprechen, seinen Willen zu tun. Da ihr alle noch atmet, gehe ich davon aus, alles funktioniert. Euer Herz pumpt noch und die Lunge hat den Sauerstoff aufgenommen und in die Blutbahn geleitet. Wenn ihr vielleicht nachher beim Mittagessen mal bewusst darüber nachdenkt, dass das, was ihr in den Mund schiebt, verdaut wird, um euren Körper mit Kraft zu versorgen, dann denkt darüber nach, dass es zu dem Geschenk des Lebens gehört und dass wir aufgrund dieses Geschenkes auch eine gewisse Verantwortung haben, mit dem Leben sorgsam umzugehen. Und dann werden wir uns auch bewusst machen, dass es den Geber dieses Geschenkes erfreut, wenn wir seinen Willen tun.